Den Geist des Sondierungspapiers können und wollen wir nicht verantworten. Viele der diskutierten Maßnahmen halten wir sogar für schädlich. Wir wären gezwungen, unsere Grundsätze aufzugeben und all das, wofür wir Jahre gearbeitet haben. Wir werden unsere Wählerinnen und Wähler nicht im Stich lassen, indem wir eine Politik mittragen, von der wir im Kern nicht überzeugt sind. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir melden uns mit einem Tagesthemen-Extra, denn vor wenigen Minuten trat, wie Sie gerade gesehen und gehört haben, FDP-Chef Christian Lindner mit diesen Worten vor die Presse. Es wird also keine Jamaika-Koalition geben. Die Liberalen haben die Gespräche von Union, Grüne und eben FDP abgebrochen. Gehen wir direkt zu Arndt Henze nach Berlin. Können Sie uns noch mal erzählen, was Christian Lindner genau gesagt hat, wie er diesen Schritt jetzt doch so überraschend begründet hat?
Ja, in der Tat, dieses Ende kam nicht nur überraschend, sondern auch sehr abrupt. Wir haben jetzt in den letzten Stunden immer wieder auch gesehen, wie die langen Strecken, wo die Chefs miteinander verhandelt haben, unterbrochen wurden durch Beratungen in den Parteigruppen. Dann ist man wieder zusammengekommen. Und die Signale der letzten Stunden gingen eigentlich in die Richtung, dass man sich wohl einigen werde. Diese Signale kamen vor allen Dingen aus der Union, sogar aus der CSU, die ja bisher immer sehr zurückhaltend war. Und dann jetzt vor wenigen Minuten dann ganz überraschend diese Ankündigung von Lindner, dass die Gespräche beendet seien. Er begründet es damit, dass dieses Papier im Wesentlichen widersprüchliche Zielkonflikte nicht aufgelöst bekommen hat, dass da viel Klein-Klein drin sei, was man für falsch hält, dass Kompromisse, die man versucht habe, in letzter Minute wieder aufgemacht worden seien und dass auch kein Vertrauen gewachsen sei zwischen allen vier Parteien. Er hat davon gesprochen, dass das Vertrauen zwischen der Union und der FDP wieder gewachsen sei. Das war ja nach dem Ende der Koalition 2012 auch etwas erschüttert. Aber mit den Grünen sei man nicht zusammengekommen. Also das ist bisher die Sicht von Christian Lindner. Wir haben von den anderen Parteien noch nichts gehört. Die sitzen noch in den Räumen der baden-württembergischen Landesvertretungen, beraten jetzt, wie sie mit der neuen Situation umgehen und werden aber sicherlich im Laufe des Abends oder im Laufe der Nacht sicherlich auch noch sich äußern.
Wissen Sie denn genaueres, wie es zu diesem plötzlichen Abbruch gekommen ist? Denn es muss ja ein auslösender Moment gegeben haben.
Es klang nicht so, als ob es ein Auslöser war, sondern es ist offensichtlich der Punkt gewesen, wo man merkte, an den entscheidenden Stellen, die ja seit Tagen nicht von der Stelle gekommen sind, hat sich wiederum nichts bewegt. Das ist das Thema Migration und Flucht und das ist das Thema Klima und es ist auch das Thema Soli. Da gab es einen absurden Moment, als der CSU-Politiker Michelbach rauskam und sagte, man habe sich da geeinigt, man habe sich auf ein Ende des Solis bis 2021 geeinigt. Dann kam sofort die Twitter-Meldung aus der FDP, das sei Quatsch, der sei wohl offensichtlich in anderen Verhandlungen gewesen. Da musste er wieder hochnotpeinlich rauskommen, dieser CSU-Politiker, und sagen, nee, der habe sich da geirrt. Also da ist offensichtlich am Schluss auch in der Art und Weise, wie da kommuniziert wurde, nochmal was schiefgegangen. Aber ich glaube nicht, dass das der Auslöser war, sondern der Auslöser war, dass man merkte, einfach auch nach diesen langen Überstunden, die man jetzt heute nochmal gemacht hat, ist man sich nicht wirklich näher gekommen.
Sie haben noch nichts von den Reaktionen der anderen Parteien gehört. Wenn sich da was tut, schalten wir gleich wieder zu Ihnen. Arndt Henze, vielen Dank für den Moment. Jetzt schauen wir erstmal auf die größten Knackpunkte, um zu verstehen, warum dieses Bündnis doch nicht zueinander kommen sollte. Als sich die vier Möchtegern-Bündnispartner Anfang Oktober auf den Weg nach Jamaika machten, da geschah das auf nahezu allen Seiten mit einer fast schon unheimlichen Portion Optimismus. Die Union vielleicht froh, bei der Bundestagswahl irgendwie mit einem blauen Auge davon gekommen zu sein. Die Grünen offenbar überrascht über das eigene Ergebnis und die Liberalen wohl besoffen vor Glück über die Rückkehr in den Bundestag. Freude, Überraschung, Glück. Und dann kamen diese Themen: Klima, Verkehr, Finanzen und Flüchtlinge. Erst knisterte es, dann waren es Knackpunkte und jetzt gibt's richtig Krach. Julia Kritjan.
Kleeblatt-Koalition, so wollte die FDP das Viererbündnis ursprünglich mal nennen. Doch Kompromisse waren am Ende noch schwerer zu finden als das seltene Pflänzchen. Auf diesen vier Feldern wurde das Kleeblatt zerrupft. Thema 1 Klimaschutz. Merkel hatte den Grünen angeboten, bis 2020 7 Gigawatt Kohlestrom aus dem Netz zu nehmen. Das entspricht bis zu 14 größeren Kohlekraftwerksblöcken. Schon das ging Teilen der Union zu weit. Die Grünen kritisieren, FDP und CSU hätten gemauert.
Bereit sein, aus Verantwortung, nennen Sie es gerne auch Patriotismus fürs Land, auch sich zu bewegen. Das haben wir in jedem erdenklichen Feld bis an die Schmerzgrenze und über die Schmerzgrenze hinaus gemacht.
Thema 2, Verkehr. So verzichteten die Grünen zwar auf ein Verbot für Verbrennungsmotoren ab 2030, forderten aber weiter spezielle Klimaschutzziele für den Verkehr. Die CSU völlig genervt.
Zuerst feiert man das Kompromissbemühen der letzten Woche ab, das Enddatum eines Verbrennungsmotors als quasi Kompromiss hinzugeben. Und in solchen Nächten legt man es wieder auf den Tisch mit anderen unrealistischen Dingen.
Thema 3, Finanzen. Beim Geld eskalierte der Streit heute noch einmal. Die FDP bestand auf ihrem Herzensthema, den Soli in dieser Legislatur abzuschaffen. Doch keiner der drei anderen wollte auf eigene, teure Prestigeprojekte verzichten.
Die Wünsche, die geäußert worden sind, sind bei Weitem über dem, was wir als Möglichkeiten uns mal angeschaut haben.
Auf gar kein grünes Blatt kamen die Verhandler bei Thema 4, der Zuwanderung. Die Grünen bestanden auf einem Familiennachzug für Flüchtlinge mit beschränktem Schutzstatus und wollten dafür die CSU-Obergrenze von 200.000 Flüchtlingen pro Jahr als sogenannten atmenden Rahmen akzeptieren. Das empfand die CSU als völlig unverbindlich.
Wissen Sie, diese täglichen Angebote, die sich dann oft nicht als solche entpuppen, wenn man sie genau betrachtet, das hat keinen Sinn, öffentlich zu verhandeln.
Die FDP forderte ein Einwanderungsgesetz. Damit könnten gut integrierte Flüchtlinge ihre Familien nachholen. Doch auch das scheiterte. Es bleibt die Erkenntnis, Jamaika ist kein Ort für zarte Pflänzchen. Und die Suche nach einer Regierung beginnt nun wohl von vorne.
Die FDP, meine Damen und Herren, hat vor 10 Minuten in Berlin die Sondierungsgespräche abgebrochen. Die anderen Parteien haben noch nicht reagiert. Das könnte bedeuten, dass die FDP die anderen überrascht hat. Und wir stehen jetzt davor und fragen uns, was heißt das jetzt? Wenn die FDP dabei bleibt, dann müsste es möglicherweise Neuwahlen geben. Denn wenn jetzt die SPD bei ihrem klaren Nein zu einer neuen großen Koalition bleibt, was sie heute noch mal bekräftigt hat, dann ist ein anderer Sozialdemokrat am Zug, auch wenn er seine Parteimitgliedschaft im jetzigen Job ruhen lässt. Der Mann, der hier in Schloss Bellevue residiert, hatte noch gestern vor einem Scheitern der Jamaika-Sondierungen gewarnt. Denn er weiß, Neuwahlen bringen nicht unbedingt schönere Aussichten und setzen ein kompliziertes und riskantes Verfahren voraus. Das erklärt Alexander von Beime.
Auf dem Weg zu Neuwahlen spielt er eine besondere Rolle. Bundespräsident Steinmeier. Denn der Bundestag kann sich nicht einfach selbst auflösen. Und die Kanzlerin ist nur noch geschäftsführend im Amt, kann keine Vertrauensfrage stellen. So führt der Weg zur Neuwahl nur über eine gescheiterte Wahl der Kanzlerin oder des Bundeskanzlers im Parlament. Laut Grundgesetz muss der Bundespräsident dem Bundestag zunächst einen Kandidaten für das Amt des Bundeskanzlers vorschlagen. Kommt bei der Wahl im ersten Durchgang keine absolute Mehrheit zustande, hat der Bundestag 2 Wochen Zeit, einen anderen Kandidaten zum Kanzler zu wählen. Auch hierbei ist die absolute Mehrheit notwendig. Ist auch dies nicht erfolgreich, muss das Parlament unverzüglich erneut abstimmen. Gewählt ist, wer die meisten Stimmen erhält. Ist der Bundeskanzler nur mit einer solchen relativen Mehrheit gewählt, muss der Bundespräsident ihn entweder binnen 7 Tagen ernennen oder den Bundestag auflösen. Innerhalb von 60 Tagen müsste es dann Neuwahlen geben.
Ja, gehen wir noch einmal zu Arndt Henze nach Berlin. Minderheitsregierung oder Neuwahlen? Lässt sich schon absehen, wie sich der Bundespräsident denn entscheiden würde, sollte es jetzt so kommen?
Nein, sicherlich nicht. Und auch die Parteien haben, glaube ich, keinen Plan B für diesen Moment vorbereitet. Die Regierung wird erstmal geschäftsführend weiter im Amt bleiben. Das heißt, nach der langen Hängepartie der Sondierungsgespräche werden wir jetzt die Hängepartie erstmal der Frage, wie geht es weiter, haben. Das wird ja auch erstmal einen enormen Autoritätsverlust für die handelnden Akteure mit sich bringen. Ist Angela Merkel beschädigt durch diese Verhandlungen? Vermutlich ja. Ist Horst Seehofer beschädigt? Sicherlich. Sind die Grünen in ihrer Spitze beschädigt, auch durch ihre Kompromissbereitschaft gegenüber eigenen Basis? Wahrscheinlich auch. Das heißt also, die Frage, ob überhaupt das Personal, was den letzten Wahlkampf bestritten hat, jetzt noch mit dem gleichen Rückhalt in einen neuen Wahlkampf ziehen würde, das wird als Frage in mehreren Parteien sicherlich aufgemacht werden. Minderheitenregierung halte ich für relativ unwahrscheinlich. Eine Partei, die gerade mal gut 30% hat, die ja auch erkennbar ihre internen Widersprüche hat, müsste sich ja für jede Entscheidung neue Mehrheiten suchen. Das kann ich mir ohne eine wirklich starke Führungsperson an der Spitze nicht vorstellen. Große Koalition halte ich für relativ unwahrscheinlich. Das heißt, es wird irgendwann irgendwie auf Neuwahlen zulaufen, aber mit welchem Ergebnis und mit welchem Personal, ich glaube, das ist wirklich zu früh, weil diese Verhandlungsstrecke, die Parteien jetzt gegangen sind, die macht man ja nicht, indem man doppelgleisig schon den Wahlkampf mit parallel mit überlegt und vorbereitet. Da setzt man auf Ergebnis.
Ja, klar. Große Koalition, unwahrscheinlich, haben Sie gerade gesagt. Aber lassen Sie uns da noch mal genauer hingucken. Wie stehen denn Ihrer Meinung nach die Chancen, dass Angela Merkel die SPD doch noch ins Boot holen kann? Die hat zwar heute wieder beteuert, sie macht es nicht, aber wenn man jetzt doch an ihre Staatsräson, an ihre Verantwortung appelliert, könnte man die dann doch noch mal überzeugen. Was glauben Sie?
Es fällt mir die Fantasie, mir das vorzustellen, weil die SPD natürlich jetzt mühsam sich darauf eingestellt hat, diese Oppositionsrolle zu akzeptieren und anzuerkennen und dafür auch die Argumente natürlich auch öffentlich geliefert haben, jetzt aus einer nach außen getragenen sozusagen Staatsverantwortung heraus jetzt doch in eine Gruppe als Juniorpartner in eine neue Koalition zu gehen, das würde die Partei wahrscheinlich auch innerlich zerreißen. Also mir fällt die Fantasie dafür vor, aber es wird den Druck geben und das wird natürlich auch Stimmen der SPD geben, die sagen, jetzt lass es nochmal neu versuchen, aber es würde schwierig, weil es die SPD sehr zerreißen würde.
Will denn Merkel neu versuchen? Will Angela Merkel überhaupt eine Minderheitsregierung?
Ich kann dazu wirklich nichts sagen, weil ich glaube, dass die Angela Merkel diejenige war, die am überzeugtesten auf ein Ergebnis bei diesen Jamaika-Verhandlungen hingearbeitet hat. Und wie gesagt, wenn man mit einer solchen Energie jetzt mit den Nachtsitzungen, mit dem ganzen Marathon auf Ziel setzt, dann macht man nicht Plan B nebenher.
Danke, Arndt Henze, nochmal für den Moment. Reagiert hat ja auch Angela Merkel noch nicht. Insofern sind das alles zu diesem Zeitpunkt nur Spekulationen. Heute vor 8 Wochen, da war die Bundestagswahl. Wenn man so will, haben Sie und ich und wir alle damals den ganzen Schlamassel angesteckt. Wir Wählenden und Nichtwählenden haben dafür gesorgt, dass Union, FDP und Grüne gar nicht anders konnten. Sie mussten in Sondierungen eintreten. CDU und CSU mit dem Machtwillen der Regierungserfahrenen, die Liberalen mit der Chuzpe des Wiedereinsteigers. Und bei den Grünen fiel auf, dass sie nach 12 Jahren Opposition stets alle dabei sein wollten und daher immer nahezu in Fraktionsstärke zu den Verhandlungen marschierten. Die haben nun länger als einen Monat verhandelt. Marie-Christine Böse zieht noch einmal Bilanz.
Eigentlich hatte es gut angefangen. Erster Verhandlungstag. Die Delegationen aus ganz unterschiedlichen politischen Richtungen sind auf Samtpfoten unterwegs und Streitpunkte werden nur angedeutet.
Ich habe in der Politik schon viele rote Linien erlebt, die dann eingerollt wurden, wenn es konkret wird.
Dafür sind ja Gespräche da, dass man guckt, ob man da zusammenkommt oder ob man nicht zusammenkommt. Da steht auch zwischen uns steht auch eine Obergrenze, die man jetzt nicht mehr so nennt.
So schön es aussieht, die Konflikte der Zukunft sind klar. Migration, vor allem der Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus, Klima und Energie. Doch nach den ersten Treffen ist die Stimmung optimistisch.
Ich komme gerade gestählt aus 2 Elternabenden in den letzten Wochen. Das heißt, da war das heute ein gutes Gespräch, es war ein konstruktives Gespräch.
Das bleibt nicht so. 4 Wochen wird nun verhandelt in großen Gruppen, kleinen Gruppen. Die Sitzungen wollen nicht enden und es kracht zwischen den 4 Parteien. Erste Ergebnisse werden unterschiedlich ausgelegt. Es fehle das Grundvertrauen, heißt es. Die Stimmung ist Ende Oktober auf einem ersten Tiefpunkt, denn bei den zentralen Themen Klima- und Flüchtlingspolitik kommt man auf keinen Nenner.
Deswegen haben wir uns vorgenommen, dass wir diese beiden für uns ganz besonders wichtigen Themen, ich glaube, das kann man für alle 4 Parteien sagen, noch einmal aufrufen, aber auch jetzt noch mal die Gelegenheit mitnehmen, über die Argumente der anderen Seite nachzudenken.
Denkpause, also Abkühlung der Gemüter. Anfang November kommt Bewegung in die Verhandlungen. Die Grünen kassieren ihre Forderung nach einem festen Ende für den Verbrennungsmotor 2030. Der CSU reicht das nicht, der Ton wird rauer.
Ich gehe nicht davon aus, dass wir mit 8,9% jetzt es schaffen werden, zu 100% unsere Handschrift auch in der Mobilitätspolitik durchzusetzen.
Das Abräumen von Schwachsinnsterminen ist noch kein Kompromiss. Und das müssen sich alle diejenigen auch sagen lassen, die meinen, sie könnten Werbung damit machen, dass sie Unsinniges über Bord werfen.
Auch die FDP hat ihre Forderung nach einer großen Steuerreform gestrichen und formuliert nun klare Erwartungen.
nachdem wir sozusagen abgerüstet haben, Maximalpositionen relativiert haben, wäre es jetzt mal an den Unionsparteien, Maximalpositionen zu räumen.
Der CSU aber sitzt die Landtagswahl 2018 im Nacken. Unterm Strich bleiben die Unterschiede auf zu vielen Feldern unüberbrückbar. Trotz Verlängerung ist ein Durchbruch nicht gelungen.
Und jetzt ist es also endgültig vorbei. Es wird kein Regierungsbündnis von Union, Grünen und FDP geben. Eine Jamaika-Koalition kommt auf Bundesebene nicht zustande. Es war der Chef der Liberalen, Christian Lindner, der vor wenigen Minuten um kurz vor Mitternacht aus den Verhandlungsgesprächen herauskam und überraschend vor der Presse erklärte, dass seine Partei die Sondierungen nicht fortsetzen werde.
Den Geist des Sondierungspapiers können und wollen wir nicht verantworten. Viele der diskutierten Maßnahmen halten wir sogar für schädlich. Wir wären gezwungen, unsere Grundsätze aufzugeben und all das, wofür wir Jahre gearbeitet haben. Wir werden unsere Wählerinnen und Wähler nicht im Stich lassen, indem wir eine Politik mittragen, von der wir im Kern nicht überzeugt sind. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.
Versuchen wir es noch einmal besser zu verstehen mit Arndt Henze in Berlin. Wir haben den FDP-Chef gerade noch mal gehört, warum seine FDP am Ende Jamaika nicht wollte. Wie viel Taktik steckt da auf FDP-Seite möglicherweise dahinter? Haben die Liberalen Jamaika überhaupt je gewollt?
Also gewollt hat Jamaika sicherlich keiner der Parteien, aber es war ja offensichtlich die einzige denkbare Konstellation, um ein Bündnis zustande zu bringen. Und die Frage ist, wie ernsthaft hat die FDP tatsächlich nach Kompromissen mitgesucht? Aus den letzten Tagen haben wir ja doch deutliche Hinweise auch bekommen aus den Verhandlungen, dass sie sich sehr kompromisslos gezeigt hat, dass sie an manchen Positionen eher sich sogar rechts von der CSU positioniert hat und dass sie gerade bei den Themen, die gar nicht ihr unmittelbares Kernanliegen war, wie die Abschaffung des Solis, dann auch sozusagen sehr hartnäckig und sehr kompromisslos verhandelt haben. Also es kann durchaus sein, dass die FDP darauf spekuliert hat, dass sie bei Neuwahlen noch deutlich zulegen würde und noch besser abschneiden würde und profitieren würde davon, dass es einen weiteren Wahlgang geben kann. Ob die Taktik allein es bestimmt hat, das kann ich auch schwer im Moment einschätzen.
Von Anfang an waren die Sondierungen ja schwierig. Wir haben es eben auch im Stück gerade noch mal gesehen. Was ist denn auf Seiten von CDU und CSU da möglicherweise schiefgelaufen? Arndt, können Sie mich noch hören?
Naja, es war ziemlich... Ja, ich höre Sie jetzt wieder. Gut. Es war ziemlich schnell deutlich, dass CDU und CSU selten mit einer Stimme gesprochen haben. Und die CSU natürlich in einer Situation ist, die für sie sehr unkomfortabel war. Auf der einen Seite ein sehr schlechtes Wahlergebnis bei der Bundestagswahl, auf der anderen Seite die Landtagswahl im nächsten Jahr vor Augen. Und dazu der interne Machtkampf um Horst Seehofer. Also die CSU in einer sehr denkbar schlechten Situation Kompromisse zu machen, hat deshalb umso kompromissloser in der Flüchtlingsfrage auf ein nicht verhandelbar Gesetz. Also all das, was sie dann mühsam mit der CDU als Kompromiss ausgehandelt war, das sollten sozusagen Grüne und FDP 1:1 dann übernehmen. So kann man natürlich nicht in Verhandlungen gehen, wenn eine Partei sich sozusagen intern geeinigt hat, zu sagen, diese Einigung muss dann auch für alle anderen gelten. Also die CDU war zuletzt sehr, sehr kompromissbereit. Das haben wir auch von verschiedensten Spitzenpolitikern aus der Verhandlungsdelegation immer wieder gehört, dass sie auch sehr genervt waren, sehr sauer waren über die CSU. Mit einer Stimme jedenfalls sind die nicht aufgetreten.
Es war ja auch ziemlich deutlich, dass da nicht nur unterschiedliche Meinungen geherrscht haben, sondern dass da auch ein bisschen böses Blut zwischen Menschen vergossen wurde, also auch böse übereinander hergezogen war. War das am Ende auch ein Grund, dass das nicht zusammengehen konnte?
Ja, also Sondierungsverhandlungen oder Koalitionsverhandlungen sind ja auch sowas wie ein Teambuilding-Event, also ein Trainingslager, in dem Vertrauen wachsen soll, um dann 4 Jahre auch nicht nur das Geplante, auf was man sich geeinigt hat, durchzuziehen und durchzusetzen, sondern auch möglicherweise unplanbare Krisen, die sicherlich kommen werden, gemeinsam dann durchzustehen. Also da, wo man dann nicht in Koalitionsvertrag mehr gucken kann, sondern sich in die Augen gucken muss und sagen muss, kriegen wir so eine Krise dann bewältigt. Und von diesem Vertrauen ist in den letzten Wochen überhaupt nichts gewachsen. Im Gegenteil, das Misstrauen untereinander, auch die Animositäten sind eher noch gewachsen. Und das haben wir immer wieder gemerkt, wie viel dann auch gestichelt worden, wie viel Gehässigkeiten mal so unter drei also positioniert worden sind. Aber natürlich mit dem festen Interesse, dass das auch kommuniziert wird. Also es war schon schwer von außen sich vorzustellen, wie diese Truppe die nächsten 4 Jahre wirklich als Team funktionieren würde und tatsächlich, wenn es zu Krisen kommen würde, auch als ein Team dann auch diese Krisen anpacken würde.
Jetzt sind ja alle ein bisschen überrumpelt, wir auch, Sie auch. Gibt es dort Ankündigungen, dass es noch Pressemitteilungen geben wird? Werden sich die anderen Sondierer noch äußern? Wie geht es jetzt da bei Ihnen weiter?
Ja, ich habe gerade von den Grünen gehört, die werden sich nach 1 Uhr, also in etwa der Dreiviertelstunde, dann auch vor der Presse äußern. Das zeigt auch, dass sie Zeit brauchen, um überhaupt eine Stellungnahme zu formulieren. Das zeigt, dass sie wirklich überrumpelt wurden von dieser Entscheidung der FDP. Die Grünen sind ja in einer besonders schwierigen Situation. Die Grünen haben ja bis fast an die Schmerzgrenze, wenn nicht drüber hinaus, Kompromisse angeboten. Das wäre, wenn es gelungen gewesen wäre mit einer Einigung, wäre immer noch ein schwerer Gang zum Parteitag am nächsten Wochenende geworden, dann zu sagen, wir haben diese Kompromisse eingehen müssen, um am Ende doch etwas zu erreichen und eine Koalition möglich zu machen. Jetzt sind diese ganzen Kompromisse im Raum und sollte es Neuwahlen geben, wird natürlich die Basis sagen, ihr habt bis über die Schmerzgrenze hinaus unsere Prinzipien möglicherweise verraten, etwa in der Flüchtlingsfrage oder beim Klima. Und ich habe den Parteitag damals miterlebt, als den Spitzenkandidaten die roten Linien erst aufgedrückt wurden, die dann jetzt in den Sondierungsverhandlungen wieder geräumt wurden. Also ich könnte mir vorstellen, die Basis würde bei einem nächsten Wahlgang aus roten Linien rote Betonblöcke machen und den Spitzenkandidaten, ob es denn Göring-Eckardt oder Özdemir wären, sehr, sehr harte Beinfesseln anlegen. Also für die Grünen ist das, was sie an Kompromissbereitschaft gezeigt haben, was sich nicht ausgezahlt hat für sie, wird jetzt zu einer großen Bürde gegenüber ihrer Basis werden.
Mhm. Vielen Dank für die allerersten Einschätzungen live von Arndt Henze in Berlin. Ja, meine Damen und Herren, soweit unser Tagesthemen extra für diesen Moment. Nach fast 5 Wochen sind die Sondierungen zwischen Union, FDP und Grünen gescheitert. Die Liberalen haben um kurz vor Mitternacht die Gespräche abgebrochen. Es wird also keine Jamaika-Koalition in Berlin geben. Wie es nun weitergeht, das werden wir natürlich für Sie beobachten noch die ganze Nacht. Als nächstes informiert Sie die Tagesschau über den Stand der Dinge und bei tagesschau.de werden Sie selbstverständlich auch rund um die Uhr informiert. Ihnen noch eine gute Nacht. Verdauen Sie das erstmal. Bis morgen.